SWR 1 Arbeitsplatz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Ich heiße Michael Herr. Und gleich geht's hier um Hunde. Die machen nämlich manchen Postzustellern das Leben ziemlich schwer, wenn die Hunde die Briefkästen ihrer Herrchen und Frauchen tapfer verteidigen. Und deshalb bietet die Post für ihre Beschäftigten jetzt Hundetrainings an. Wie das abläuft, das hören wir gleich. Außerdem sprechen wir drüber, was in Menschen vorgeht, die arbeitssüchtig sind und was man dagegen tun kann. Und dann stellen wir ein junges Unternehmen vor, das unsere Städte ein bisschen grüner machen will mit mobilen Kleingärten, die nicht viel größer sind als 2 Parkbänke. Das und mehr gleich hier im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Viel Spaß dabei. Wenn sich jemand in seinem Job richtig reinhängt, auch gern nach Feierabend nochmal den Rechner anmacht oder drüber nachdenkt, was man am Arbeitsplatz besser machen könnte, dann ist das ja erstmal eine gute Sache. Das ist ja schließlich meist ein Zeichen dafür, dass man in seinem Job aufgeht, sich mit der Aufgabe identifiziert. Doch was passiert, wenn aus Engagement Sucht wird? Rund 10% der Beschäftigten in Deutschland laufen Gefahr, arbeitssüchtig zu werden. Das geht aus Studien hervor. Der Arbeitspsychologe Stefan Poppelreuter beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Workaholics. Herr Poppelreuter, wann ist denn der Punkt erreicht, an dem aus Fleiß im Job eine Sucht wird?
Also ein Schlüsselmerkmal ist sicherlich das nicht abschalten können. Bei den Workaholics stellen wir fest, dass diese doch mehr oder weniger 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche und auch in Zeiten, wo sie nicht arbeiten können, weil sie krank sind oder arbeiten sollten, weil sie Freizeit oder Urlaub haben, mit der Arbeit in irgendeiner Form beschäftigt sind. Und das Zweite, was wir häufig auch feststellen, ist ein unheimlich hoher Anspruch an die Erledigung der Arbeit bis hin zum Perfektionismus. Und Perfektionismus hat in vielerlei Hinsicht nicht unbedingt positive Auswirkungen und führt unter anderem auch dazu, dass Arbeitssüchtige nicht mehr delegieren oder dass Arbeitssüchtige die Arbeit auch immer weiter aufschieben, weil sie glauben, sie können irgendwas immer noch besser machen.
Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es gibt nicht sozusagen den Punkt an Arbeitsstunden pro Woche. Wenn ich den überschreite, dann bin ich arbeitssüchtig, sondern es geht eher um andere Faktoren. Also, dass ich die Arbeit gar nicht loslassen kann, auch zum Beispiel in meiner Freizeit, ja?
Genau, also es wäre vollkommen falsch zu sagen, ab einem gewissen Maß an Stunden ist man auf jeden Fall arbeitssüchtig. Es kann Phasen geben, in denen man sehr, sehr viel arbeitet, gerade auch, weil Arbeit ja häufig etwas sehr, sehr Positives ist, Spaß macht, Erfüllung bringt. Das Entscheidende ist, sind solche Anspannungsphasen gefolgt oder begleitet von Entspannungsphasen? Und das ist das Schlüsselkriterium dafür, um zufrieden zu arbeiten und nicht um ein Workaholic zu werden.
Wenn ich jetzt diese Entspannungsphasen nicht mehr habe, was für Folgen hat das denn dann für mich? Was für Folgen hat das für die Betroffenen?
Also zum einen körperliche Folgen. Ja, da stellen sich dann psychische oder psychosomatische Beschwerden ein, rein körperlicher Natur, durch Schlafmangel, durch Suchtmittelkonsum und Medikamentenkonsum auch, um die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Soziale Folgen stellen sich häufig ein, das heißt, nahestehende Personen wenden sich ab. Auch im Team, am Arbeitsplatz funktioniert es nicht mehr so gut und letztlich stellen sich auch auf der persönlichen Ebene Leistungsdefizite ein, weil ein Workaholic ist keineswegs ein wünschenswerter Mitarbeiter oder eine wünschenswerte Mitarbeiterin.
Und merken das dann die Betroffenen in der Regel selbst oder sind es dann doch eher die Angehörigen oder vielleicht ja Chefin oder Chefs, die dann sagen, hier hol dir Hilfe oder vielleicht sogar selber jemanden einschalten, der auf die Person dann zugehen kann?
Also wie bei vielen Suchterkrankungen ist es auch beim Workaholic so, dass häufig ein Hinweis von außen hilfreich sein kann, weil nahestehende Angehörige oder auch Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzte merken, da stimmt was nicht. Und offenes Ansprechen einer persönlichen Beobachtung, gegebenenfalls mit dem Ausdruck von Sorge, das ist häufig sehr, sehr hilfreich für die Betroffenen, um in eine Phase der Selbstreflexion auch reinzukommen. Viele von den Betroffenen haben eine Ahnung, aber durch die Spiegelung von außen kann hier ein Prozess angestoßen werden, der dann dazu führen kann, selber etwas zu ändern oder professionelle Hilfe aufzusuchen.
Sind denn Führungskräfte vielleicht sogar aus der Management-Ebene von so exzessivem, zwanghaftem Arbeiten häufiger betroffen als normale Angestellte oder kann man das nicht sagen?
Also die Studie der Hans-Böckler-Stiftung liefert da einen milden Hinweis darauf, dass es so ist. Meine Beobachtung ist es auch, das liegt aber auch daran, dass gerade Führungskräfte im mittleren Management häufig Anforderungen sich gegenübersehen, sowohl von oben als auch von unten, die dann dazu führen, dass das eigene persönliche Arbeitsverhalten von so vielen Herausforderungen und Anforderungen geprägt ist, dass die Kontrolle darüber auch ein Stück weit verloren geht.
Das heißt, das obere Management, die absoluten Leitungsfiguren, die sind sogar perspektivisch eher geschützt?
Also pauschale Aussagen verbieten sich wie immer auch hier. Aber der Vorteil des oberen Managements ist halt, dass die Entscheidungsspielräume und die Entscheidungsfreiheiten doch nochmal ganz andere sind. Die Verantwortungsbelastung ist natürlich auch eine sehr, sehr hohe, das darf man nicht verkennen. Aber der Spielraum der Entscheidung und der Spielraum für Gestaltung ist in einem Vorstand sicherlich größer als im mittleren Management.
Gibt es denn auch Persönlichkeitsmerkmale, die Menschen eher betroffen machen von Arbeitssucht als andere?
Definitiv. Also wir haben immer wieder feststellen können, dass zum Beispiel ein ausgeprägter Leistungsanspruch an sich selber, eine hohe Leistungsmotivation ein Risikofaktor sein kann. Genauso wie der Perfektionismus, den ich eben schon erwähnt habe. Also wenn ich immer viel zu hohe Ansprüche an mich und meine Arbeit stelle, dann ist das Risiko, auch eine Arbeitssucht zu entwickeln, deutlich höher entwickelt, als wenn diese Eigenschaft nicht in so ausgeprägter Form vorliegt.
Wir haben ja in Deutschland die Debatte über die Vier-Tage-Woche. In vielen Betrieben ist man sogar schon einen Schritt weiter, hat das eingeführt, dass die Beschäftigten nur noch 4 Tage die Woche im Schnitt reinkommen und arbeiten oder grundsätzlich arbeiten. Ist das denn vielleicht ein Mechanismus, der ja bei Menschen, die betroffen sind von Arbeitssucht, da so ein bisschen den Druck aus dem Kessel nehmen kann?
Auf jeden Fall, weil wenn ich die Arbeitssucht auch als einen Rauschzustand betrachte, also ich arbeite nicht mehr, sondern ich werde gearbeitet, ähnlich einem Alkohol oder sonstigen Rausch, dann ist natürlich ein Auftauchen aus diesem rauschhaften Erleben durchaus eine Chance, das, was man tut und das, was da geschieht, angemessen zu reflektieren. Und insofern kann eine 4-Tage-Woche einen Beitrag dazu leisten. Frage ist natürlich immer auch, was macht der Workaholic mit solch einer zwangsangeordneten Arbeitsruhe? Kommt er tatsächlich zur Ruhe, kommt er tatsächlich zur Besinnung oder wird die Arbeit nur in anderer Form und mit anderen Mitteln fortgesetzt?
Welche Möglichkeiten gibt es denn grundsätzlich für Workaholics rauszukommen aus dieser Spirale? Welche Möglichkeiten zur Hilfe gibt es?
Also neben den angesprochenen Möglichkeiten natürlich zur Selbstreflexion oder zur Reflexion angestoßen durch nahestehende Personen, gibt es im professionelleren Bereich einerseits Selbsthilfegruppen, also die Workaholics Anonymous, nach dem Vorbild der anonymen Alkoholiker, wo sich Betroffene zusammenfinden, um gemeinsam an einer Bewältigung der Problematik zu arbeiten. Es gibt darüber hinaus natürlich auch ambulante psychotherapeutische Angebote in diesem Zusammenhang und nicht zuletzt auch einige Kliniken, psychosomatische Kliniken vor allen Dingen, die sich in Deutschland ein Stück weit auf diese Problematik spezialisiert haben, sodass jemand, der Hilfe sucht, tatsächlich auch Hilfe finden kann. Über den medizinischen Bereich, also über die Hausärzte, aber auch über die Krankenkassen werden hier Angebote unterbreitet.
Also erste Anlaufstelle, wenn die Arbeit droht, zur Sucht zu werden, kann schon der Hausarzt sein. Stefan Poppelreuter war das, Arbeitspsychologe und Fachmann für das Thema Arbeitssucht. Und jetzt geht's hier um ziemlich schmerzhafte Arbeitsunfälle. Rund 1800 Zustellerinnen und Zusteller werden jedes Jahr in Deutschland von Hunden gebissen, während sie Pakete oder Briefe ausliefern wollen. So eine Schätzung der Deutschen Post. Eine Erfahrung, die für viele Betroffene ziemlich traumatisch ist und die Post ihren Beschäftigten gerne ersparen möchte. Deshalb bietet die Post Hundetrainings an, mit dem Ziel, die Körpersprache von Hunden besser zu lesen, um Angriffe so von vornherein auszuschließen. In dieser Woche hat in Göppingen ein solches Training stattgefunden. Unser Reporter Maxim Flößer war dabei.
Der Hund macht nichts, er kann ruhig Paket mir bringen.
Nein.
Sowas hat er noch nie gemacht. Solche Sprüche hören Postboten ständig. Zum Glück ist das hier eine Übung und Schäferhund Roggo beißt wirklich nicht zu. Andere Hunde schon. Darum üben rund 20 Zustellerinnen und Zusteller der Deutschen Post in Göppingen, wie sie auf einen Hundeangriff richtig reagieren können. Pflicht ist das nicht. Alle sind hier freiwillig da.
Nein.
Auch Janine Schorstedt trainiert, wie sie den Hund möglichst gut auf Abstand hält. Sie hat ein ganz fürchterliches Erlebnis mit einem Hund hinter sich.
Geklingelt, weil ich ein Paket hatte, keiner hat aufgemacht. Dann bin ich auf das Grundstück gelaufen, hab das Paket abgelegt, lauf schon wieder zurück zum Postauto und höre, wie die Haustür aufgeht. Und dann war auch schon alles viel zu spät. Also der Hund kam direkt und hat das erste Mal in den Arm bissen, dann hat er mich umgestoßen, dann bin ich wieder irgendwann hoch, dann hat er mich in der Schenkel bissen, in den Wade bissen. Also dann habe ich irgendwann geschrien, ich so, nimm doch den Hund weg. Tut doch irgendwas, aber die hatten selber so viel Angst vor dem Hund, dass die gar nicht eingriffen haben und irgendwann bin ich dann aus dem Grundstück rausgekommen.
Hier hätte wahrscheinlich selbst die beste Vorbereitung nicht mehr geholfen. In anderen Situationen helfe vielleicht Schreien.
Nein! Jetzt kommt Hund hier! Ah!
Zumindest kleinere Hunde könne man so verschrecken, sagt Michael Deißler. Er ist ehemaliger Polizeihundeausbilder und weiß, warum Postboten immer wieder mit aggressiven Hunden zu tun haben.
Das ist aus meiner Sicht das Postzustellersyndrom. Es kommt tagtäglich jemand, der dringt aus Hundesicht in seinen Bereich ein. Der Hund bellt, wird aggressiv. Der Postzusteller würde sowieso wieder gehen, aber für den Hund hat er ihn praktisch vertrieben. Und das ist jeden Tag so und so wird der Hund stärker praktisch.
Abstand gewinnen und zur Not das Päckchen zur Selbstverteidigung nutzen. Für Michael Deißler geht es gerade darum, dass die Zusteller irgendwas zwischen sich und den Hund bringen.
Und dass du immer das Paket zwischen dir und dem Hund hast. Das ist dein Schutz, das ist deine Barriere.
Nein! Nein!
1800 Hundeangriffe verzeichnet die Post jedes Jahr. Rund 1000 Zustellerinnen und Zusteller können danach eine Zeit lang nicht mehr arbeiten. Janine Schorstedt jedenfalls fand die Schulung gut. Doch letztlich hängt es vor allem auch an den Kunden, findet sie.
95% aller Kunden sind sehr einsichtig und tun die Hunde weg und haben die Briefkästen außerhalb der Gefahrenzone. Aber es gibt auch Kunden, die sind nicht so einsichtig und mehr Einsichtigkeit wäre auch ganz schön.
Also den Hund gerne an die Leine nehmen, wenn die Post kommt. Das ist am Ende für alle entspannter, wahrscheinlich sogar für die Hunde selbst. Ja, wer solche Parteifreunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Das könnte sich Christian Lindner in dieser Woche gedacht haben. Denn 26 FDP-Leute aus der Kommunal- und Landespolitik haben der Parteispitze einen Brief geschrieben mit der Botschaft: Bitte denkt darüber nach, die Ampel platzen zu lassen. Ja, über diesen Eigenbeschuss dürfte der FDP-Chef alles andere als erfreut gewesen sein. Die Partei steckt ja seit langem im Umfragetief fest. Zur Abwechslung kriegt Lindner jetzt aber mal was Erfreuliches zu lesen, und zwar unseren satirischen Brief der Woche von Christoph Azzone.
Lieber Christian Lindner, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Die gute Nachricht zuerst, Grillhandschuhe zum Lesen sind hier überflüssig. Dies ist ein ganz normaler Brief, kein Brandbrief. Ich staune ein wenig über diesen Brandbrief, der auch von einigen Lokalpolitikern aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg unterschrieben wurde. Die FDP predigt doch vor allem eins: Eigenverantwortung. Aber wenn es um das eigene Versagen geht, dann sind offenbar immer andere schuld. Sie, Herr Lindner, sollen sich über den Brief sehr geärgert haben. Nicht, weil Sie anderer Meinung sind, sondern weil Sie auf einmal die Ampel verteidigen müssen, statt selber drauf zu hauen. Aber was bleibt Ihnen übrig? Statt auf den Brief gar nicht zu reagieren, mussten Sie eben falsch reagieren. Dass viele aus der FDP schon seit geraumer Zeit statt einer Ampel eher rechts vor links bevorzugen, ist kein Geheimnis. Ich gebe allerdings zu bedenken, ohne Gelb und nur mit Rot und Grün ist eine Ampel immer noch funktionstüchtig. Der Markt regelt alles, außer den Verkehr. Aber Sie kleben an der Macht, lieber Herr Lindner, wie andere auf der Straße. Ich verstehe das. Ein Ausstieg aus der Regierung könnte fatal für Sie werden. Ihre Partei hat schlechte Erfahrungen gemacht, als die FDP 1982 das letzte Mal eine Koalition platzen ließ, verlor sie 20% ihrer Mitglieder und bei der nächsten Bundestagswahl ein Drittel ihrer Wähler. Und das, obwohl seinerzeit mit Genscher noch jemand den Parteivorsitz innehatte, der beliebt war. Aber keine Sorge, umso richtig abzustürzen, brauchen Sie den Ampelausstieg eigentlich gar nicht, denn das, lieber Herr Lindner, kriegen Sie nach neuesten Umfragen auch ganz alleine hin. Für viele Wähler und Wählerinnen ist die FDP längst von der Partei der Besserverdienenden zur Partei der es nicht Besserverdienenden geworden. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Der heißt bei uns Martin Werle und für ihn haben wir eine Frage bekommen von einer anonymen Hörerin aus Böblingen. Sie arbeitet im Management eines IT-Unternehmens, wurde für diese Position vor einigen Jahren von der Konkurrenz abgeworben und ist in ihrem Job fast ausschließlich von Männern umgeben. Die waren ihr gegenüber von Anfang an sehr skeptisch eingestellt und das hat sich leider bis zum heutigen Tage kaum verbessert, wie sie schreibt. Obwohl die Hörerin viele Projekte vorangebracht und viel geleistet hat, hat sie das Gefühl, die Kollegen akzeptieren sie immer noch nicht. Die fordern, dass sie noch mehr leistet, um ihre Position zu rechtfertigen. Zitat: Wie gehe ich offensiv mit diesen Leuten um und mache ihnen klar, dass ich den Job verdiene? Das ist die Frage unserer Hörerin und hier kommt die Antwort von Karrierecoach Martin Werle.
Ja, es geht aus Ihrer Anfrage ja hervor, dass Sie eine Frau sind, eine Frau, die in einem Männerumfeld, im IT-Umfeld arbeitet, und ich höre heraus, dass Sie sich unter Druck fühlen, den anderen zu beweisen, dass sie gute Arbeit leisten. Ich möchte da mal eine Frage stellen, und zwar: Woher nehmen die anderen eigentlich das Recht, sie so unter Druck zu setzen? Ich finde es wichtig, dass sie sich nicht zu sehr von den anderen beeinflussen lassen, sondern dass sie sich selber fragen, inwieweit bin ich mit meiner Leistung zufrieden, dass sie auch mit dem Vorgesetzten sich abstimmen, ob der zufrieden ist. Und wenn dann die Kollegen sie unter Druck setzen, wenn dann die Kollegen sie in die Beweispflicht bringen wollen, dann sollten sie die Rolle als Angeklagte in diesem Prozess einfach verweigern. Sprechen Sie über Ihre Leistungen, stellen Sie auch mal eine kritische Rückfrage an die anderen, was die vielleicht nicht so gut machen. Und wenn die merken, dass sie sich wehren und dass sie sich abgrenzen, dann glaube ich, werden die Sie viel mehr anerkennen. Denn ich glaube, hier geht es nicht um ein fachliches Thema. Ich glaube, hier geht es um Machtkämpfe. Und da ist es wichtig für Frauen, auch mal die Ellenbogen auszufahren.
Also auch mal kritisch sein mit den kritischen Kollegen, der Rat von unserem Karrierecoach. Nächste Frage kommt von Sigrid aus Pforzheim. Die hat seit 3 Wochen einen neuen Job und sollte beim Einstieg von mehreren Kolleginnen und Kollegen unterstützt werden. Das hat aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, weshalb sich die Einarbeitung in die Länge zieht. Sigrid hat deshalb schon mit ihrer Chefin gesprochen. Die sah darin allerdings kein großes Problem und meinte, sie könne doch schon so vieles selbstständig erledigen und der Rest, ja, das wird schon. Sigrid sieht das allerdings anders und fragt Martin Wehrle, wie sie doch noch zu einer vernünftigen Einarbeitung kommen kann.
Wissen Sie, Sigrid, das ist eine Situation, die ich in der Karriereberatung sehr häufig erlebe. Da kommen Menschen neu in einen Betrieb. Es heißt, sie werden eingearbeitet von ihren Kollegen, von ihren Kolleginnen und dann hat im Alltag letztlich keiner Zeit. Ich kann Ihnen Folgendes raten. Sie haben ja von Ihrer Vorgesetzten die Rückmeldung bekommen, dass Sie schon vieles selbstständig bearbeiten, dass es doch ganz gut läuft mit dem, was Sie da machen. Und ich glaube, das ist wichtig. Denn es gibt 2 Ansprüche. Es gibt den Anspruch, den Sie an sich selber haben, und es gibt den Anspruch, den die Firma an Sie hat. Und vielleicht ist Ihr Selbstanspruch im Moment höher als der Anspruch der Firma. Also solange die zufrieden sind mit dem, was sie machen, solange die finden, dass ihre Fortschritte gut sind, solange scheint das Maß an Einarbeitung für ihre Position ja auszureichen. Also würde ich Ihnen raten, innerlich die Latte vielleicht ein kleines bisschen tiefer zu hängen. Aber noch ein ganz praktischer Tipp, der mir wichtig ist, organisieren Sie es, dass es geregelte Termine gibt, in denen Sie Fragen stellen können zu Ihrer Einarbeitung.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wie können unsere Innenstädte lebenswerter werden? Ich mache mal selbst ein paar Vorschläge. Durch mehr liebevoll geführte, inhaberbetriebene Geschäfte, durch öffentliche Aktionen für alle Altersstufen oder durch noch mehr Grün in der Stadt. Dass der letzte Punkt vielleicht am einfachsten zu bearbeiten ist, das zeigt gerade das Startup MobiGar aus Neustadt an der Weinstraße. Dort hat man nämlich ein Konzept für Minigärten entwickelt, die sich ziemlich schnell auf- und abbauen lassen. Für die clevere Idee gab es vor kurzem einen Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz. Wolfgang Brauer hat sich einen solchen Garten mal angesehen.
Mitten in der Fußgängerzone von Neustadt an der Weinstraße steht eine Art bepflanztes Regal.
Also es sieht aus wie eine große Parkbank. Man stellt sich vor, es wäre eine doppelte in der Breite. Und in der Mitte geht ein Metallkonstrukt nach oben, in dem Pflanzen gepflanzt sind auf mehreren Etagen.
Erklärt Stefanie Selig, vor deren Unverpacktladen und Kaffee der Minigarten gerade aufgebaut ist. Ihre Gäste trinken dort gern ihren Kaffee unter Pflanzen, die auf 4 Etagen in dem Regal eingebuddelt sind. Daneben steht Markus Dotterweich, Gründer des Startups MobiGar, das die Systeme herstellt.
Also hier sind einmal Kräuter drin, sowas wie Lavendel, Rosmarin, Thymian, Minze, Salbei und ähnliche Dinge. Dann sind auch häufig nochmal verschiedene Gräser drin. Dann haben wir aber auch so ein paar Dickblattgewächse oder sowas wie die Mittagsblume mit drin, die dann mal auch gerade bei sehr starken Hitzephasen dann auch nochmal schönes Blühen anfangen kann.
Denn das sei der Sinn der platzsparenden Gärten. Sie sollen in Zeiten des Klimawandels mehr kühlendes Grün in die asphaltierten Innenstädte bringen. Mit MobiGar können auf einem 1/2 Quadratmeter Stellfläche 8 Quadratmeter Garten entstehen. Und das ganz ohne Baugenehmigung.
Und gerade in den letzten Jahren, im Hochsommer, haben wir es ja mehrfach gehabt, große Hitzeperioden, man konnte sich in der Innenstadt gar nicht mehr aufhalten. Und Klimamessungen zeigen auch, dass Innenstadtbereiche, die nicht begrünt sind, 10 bis 15 Grad einfach im Schnitt wirklich stärker sich aufheizen als begrünte Bereiche.
Damit die Pflanzen bei Hitze nicht leiden, haben die Erfinder ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem. Über Rillen in den Sitzbänken fließt Regenwasser in einen Tank. Von dort aus wird es mit einer Solarstrompumpe zu den Pflanzen gebracht und über ihnen vernebelt. Zentral überwacht von der Firmenzentrale in Neustadt.
Also wir können immer direkt über die App alle Systeme gleichzeitig sehen. Wie vital sind sie? Funktioniert gerade alles? Gibt es irgendwelche technischen Probleme? Ja oder nein? Häufig reicht, also in der Übergangszeit reicht das Niederschlagswasser völlig aus. Aber wenn es jetzt mal 6 oder 8 Wochen überhaupt nicht regnet, dann schlägt die App in dem Sinn an und sagt, jetzt müssen wir doch mal Wasser nachfüllen.
Das Gartensystem haben Markus Dotterweich und seine 3 Mitstreiter im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Technischen Hochschule Bingen entwickelt. Daraus ist dann vor einem Jahr das Start-up Mobiga hervorgegangen. Der erste Mobiga-Vertikalgarten wurde an eine Schule in 2 Brücken ausgeliefert, ergänzt Geschäftsführer Florian Zeitler.
Unser 2. Kunde war auch gleich die Stadt Mannheim. Und dieses Jahr sind dann, ja, wir haben ganz unten im Süden mit Göppingen angefangen. Für nächstes Jahr steht die Stadt Stuttgart schon als fixer Standpunkt im Plan.
2 Drittel der Kunden mieten die Mobigas nur, denn mit einem Stückpreis von 11.000 bis 13.000 Euro sind die platzsparenden Gärten für viele Kommunen recht teuer. Beim Bau der Astenanlagen haben die beiden Gründer noch selbst Hand angelegt. Für nächstes Jahr suchen sie neue Mitarbeiter. In einer Halle in der Nähe von Mainz wollen sie noch mehr mobile Kleingärten fertigen. Denn angesichts des Klimawandels erwarten die Gründer von Mobiga weiterhin gute Geschäfte.
Wir haben dieses Jahr 15 Systeme gebaut, also vermietet und verkauft. Und unser Ziel ist, dass wir das nächstes Jahr eben verdoppeln. Also dementsprechend auch den Umsatz verdoppeln. Und mit mehr Personal und natürlich dann mit den Aufträgen denken wir jetzt auch mal, dass das eine realistische Zahl ist.
Innenstädte im Südwesten werden grüner. Ein Start-up aus Rheinland-Pfalz macht es möglich. Und das war ja auch schon wieder der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR 1.